Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Liebesbrief an England. Pünktlich zum Brexit geschrieben aus deutscher Perspektive. Und was da an Verliebtheiten drinsteht, werden wir erfahren von der Autorin Nele Polacek. Sie ist unser Gast in der Lesart. Willkommen dazu. Nur noch eine Woche ist es hin, dann passiert es tatsächlich. Verlässt Großbritannien die Europäische Union. Der Brexit wird vollzogen und immer noch versteht man es eigentlich nicht, was mit den vielen Briten los war, die für den Austritt gestimmt haben. Ein bisschen mehr kapiert man aber vielleicht mit diesem deutschen Buch Dear Oxbridge, ein Liebesbrief an England, so formuliert von der Schriftstellerin Nele Polacek. Sie ist im Studio, guten Morgen.
Guten Morgen, freut mich hier zu sein.
Sie waren in England, Frau Polacek, am Tag der Brexit-Entscheidung im Juni 2016. Wie haben Sie denn den Tag erlebt?
Erstmal ganz positiv, weil ich eine App hatte, die mir sagt, wenn der Kurs fällt, damit ich meine Studienschulden in Euro bezahlen kann. Das heißt, das Erste, was ich verstanden habe, ist, ich habe viel weniger Schulden auf einmal. Und dann 5 Minuten später habe ich verstanden, es gibt jetzt einen Brexit. Und dann bin ich runtergegangen zu meinen Mitbewohnern und es war eine ganz irre Zombie-Stimmung. Also wir haben alle so einen leeren Blick gehabt und dann bin ich durch Oxford gefahren und es war wirklich so, Leute standen auf der Straße, man hatte so ein Gefühl, wie wenn der Krieg ausgebrochen ist oder gerade zu Ende oder 1. Januar. Das war so ein ganz komisches Gefühl.
Hatten Sie damals schon gedacht, darüber muss ich mal was schreiben?
Nee, da habe ich noch gar nichts gedacht. Da war ich so in einer Schockstarre. Und das kam dann erst Wochen später, dass ich irgendwie immer versucht habe zu verstehen, was passiert. Und dann ganz viel gelesen habe über Backstops und Binnenmärkte und sonst was alles. Und gedacht habe, es bringt mich aber auch nicht weiter.
Aber es bringt eigentlich schon weiter, wenn man direkt am Ort ihres Geschehens nämlich ein bisschen bleibt. In Oxford und Cambridge, diesen Elite-Universitäten, wo man nicht nur 9.000 Pfund pro Semester blecht, wie wir von Ihnen lernen, Polacek, und die plötzlich sich in Luft aufgelöst haben. Sie, Brexit-Gewinnerin, sie, ja. Man kommt aber als Ausländerin da nur ganz schwer hin. Und Sie haben ja als Studentin Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Warum denn eigentlich? Was war das so ein Traum, dort zu studieren?
Ein Traum war es auf jeden Fall. Warum? Masochismus? Ich wusste immer, dass ich Schriftsteller werden wollte, und zwar auf die Art Bücher, die ich selber gerne lese, und die kamen halt, die spielten oft in Oxbridge und die wurden geschrieben von Leuten, die in Oxbridge waren, und ich wollte einfach in diese Welt dazugehören. Ich wollte Teil dieses magischen, Hogwarts-artigen Ortes werden und dachte dann, das wird dann bestimmt sowieso nicht so, sondern ist halt nur eine Uni, und dann kommt man dahin und stellt fest, nee, es ist genau so. Also es ist genau so, wie man es sich immer vorgestellt hat.
Man kann es ja durchaus generalisieren, und Sie machen das auch gleich am Anfang. Also wer in Großbritannien zur Oberschicht gehört, also entweder zum Adel oder zur politischen Klasse oder zu den Reichen, der war in Oxford oder Cambridge. Also 3/4 aller Premierminister und Premierministerinnen kamen eben entweder aus Oxford oder Cambridge, waren vorher eventuell auch noch auf einer Privatschule. Da wird eine eigene Gesellschaftsklasse geschmiedet, ne?
Auf jeden Fall. Also es ist etwas, was wir uns in Deutschland nicht vorstellen können. Also die Vorstellung, dass alle Politiker oder fast alle Politiker auf den gleichen 2 Unis waren, ist absurd. Und das sind natürlich dann wahnsinnig, also das sind Menschen, die haben den gleichen Bildungshintergrund, die verstehen die gleichen Witze, die verstehen das Gleiche auch nicht. Also die wissen halt bestimmte Sachen übers wirkliche Leben irgendwie halt auch gar nicht, weil sie immer subventioniert wurden, weil sie immer in Colleges waren, wo ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Und deswegen haben sie einen Zugang zu den Nöten von der Durchschnittsbevölkerung halt vollkommen verloren oder beziehungsweise nie gehabt.
Und so wie Sie das beschreiben, Frau Polacek, wir nähern uns dem Brexit-Thema, dem Verständnis vom Brexit. Produzieren diese Universitäten eine eigene Klasse, ein Heer von arroganten, statusbesessenen, reichen Schnöseln, männlich und weiblich, die ihre Privilegien für selbstverständlich halten, die jeden, der arm und schlechter gestellt ist, wacker verachten. Ich habe zwischendurch gedacht, man sollte diese Läden ja in die Luft jagen. Ich meine, wie haben Sie das als demokratisch egalitär erzogene Deutsche mit starken Neigungen zur Sozialdemokratie überhaupt ausgehalten?
Naja, es sind natürlich in Wirklichkeit doch immer noch eine Minderheit, weil so viele wahnsinnig reiche Leute gibt es ja gar nicht. Das heißt, man ist in diesen Unis und man hat immer wieder, oder ich hatte immer wieder mit diesen Schnöseln zu tun und immer wieder auch unangenehme Erfahrungen von irgendwelchen Typen, die sagen, geh mit mir aus. Ich sage, nee. Und der sagt, weißt du eigentlich, wer mein Vater ist? Also solche Erfahrungen hat man. Aber dann gibt es ganz viele Menschen, die von überall aus der Welt kommen, aus allen gesellschaftlichen Schichten und einfach nur wirklich ehrgeizig sind und wirklich sich für ein Thema interessieren. Also ich habe, glaube ich, an keinem Ort der Welt so gute Gespräche geführt, weil es einfach toll ist, wenn junge, hochintelligente, gebildete, super interessierte Menschen an einem Ort versammelt werden. Und das ist großartig. Und auch für diese Menschen ist Oxbridge eine Chance und eine Möglichkeit.
Was ist denn mit den normalen Briten? Also wenn man ihr Buch liest, dann hat man so das Gefühl, ich kriege hier ein perfektes Bild dieser Herrschaftsklasse, also das ganze Brexit-Personal eigentlich, von David Cameron auch, der übrigens die Studiengebühren eingeführt hat als New Labour-Mann, bis zu über Nigel Farage bis hin zu Boris Johnson, ist ein perfektes Bild. Eigentlich haben sie die alle getroffen da in Oxbridge. Aber jetzt sprechen sie aber auch von den normalen Briten, die nicht reich sind, die den Sozialstaat wollen. Warum haben denn die trotzdem so zahlreich für den Brexit gestimmt? Haben Sie da auch eine Antwort?
Nein, es gibt zwei Fragen. Das eine ist, warum haben Sie für den Brexit gestimmt? Und das andere ist, warum ist Boris Johnson so erfolgreich? Und ich glaube, das sind eigentlich getrennte Sachen. Ich glaube, Sie haben in erster Linie gegen David Cameron und diese Tory-Politik, diese Sparsamkeitspolitik, die wirklich gnadenlos ist. Also wir dürfen nicht vergessen, der englische Lebensstandard ist viel schlechter als der deutsche. Und zwar, weil einfach wahnsinnig viel gespart wurde, aber natürlich nicht bei den Reichen gespart wurde, sondern immer nur bei den Armen. Und das heißt, das Erste ist erstmal ein Putschversuch gegen eine Elite, die adelig ist und so tut, als hätte sie sich alles selber verdient und die Armen hasst, weil sie denkt, dass die Armen selber schuld daran sind, dass sie arm sind. Die hätten ja auch nach Eton gehen können, die hätten ja auch nach Oxbridge gehen können. Können sie natürlich nicht, also das ist ein Wahn. Aber das eine ist sozusagen, es gibt eine elitäre Klasse und die wird von den nicht-elitären Klassen gehasst. Und zwar zu Recht. Und deswegen, als David Cameron gesagt hat, stimmt für mich, stimmt für die EU, haben die Briten gesagt, nö. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also den Impuls, voll. Also David Cameron eine reinzuwürgen, ist etwas, was ich ehrenwert und verständlich finde. Es trifft nur leider immer die Falschen. Das ist ja immer das Problem bei diesen Protestwahlen, dass es am Ende doch die Falschen trifft. Und jetzt ist die Frage, warum ist Boris Johnson so erfolgreich? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er einfach wirklich jeglichen Restanstand verloren hat. Also, dass er wirklich ganz fest davon überzeugt ist, dass er es wert ist, dass er es verdient hat und dass er deswegen lügen und manipulieren kann und gleichzeitig sich natürlich auch wahnsinnig gut inszenieren kann. Also, der ist dann lustig und hahaha und die Engländer denken, er steht auf eine perverse Art fürs einfache Volk ein.
Am Ende schreiben Sie, Nele Polacek, dass viele Brexit-Wähler eigentlich den Sozialstaat wählen wollten und vermeintlich auch dachten, sie wählen ihn, weil ja im Wahlkampf tapfer versprochen wurde, dass das EU-Geld dann in den National Health Service, also dieses wirklich eigentlich sehr gut geregelte nationale Gesundheitssystem, jeder Brite ist automatisch versichert, fließen würde. Dreister wurde ja selten gelogen. Ja? Zwei Tage nach dem Votum war keine Rede mehr davon. Nigel Farage hat sich sofort vom Acker gemacht. Ja, der größte Trompeter in der Richtung war. In Deutschland oder Frankreich, könnte ich mir vorstellen, wäre die Regierung daraufhin gestürzt worden. Bei den Briten nicht.
Oder sind Sie optimistischer, was Deutschland und Frankreich angeht, als ich?
Naja, also ich glaube schon, dass da was los gewesen wäre, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die großen Demokratien momentan ein Problem haben, Lügner zu ahnden. Also wenn ich mir angucke, ich meine, das, was Boris Johnson da macht, ist das, was Trump macht, nämlich ganz, ganz dreist lügen, ohne Rücksicht, es niemals zugeben, immer sagen, nein, nein, ich war ehrlich und davon ausgehen, dass die Leute es schnell wieder vergessen. Und irgendwie scheint es zu funktionieren und ich hoffe, dass es in Deutschland nicht funktioniert. Aber sicher bin ich mir nicht. Es tut nur noch keiner.
Touché, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen damit zu tun hat, mit dem, was Sie auch so schön beobachten, dass der Brite eigentlich nie gern widerspricht oder eigentlich auch nicht gern protestiert. Damals, als die Studiengebühren eingeführt wurden in Großbritannien, haben wir hier im Radio nach Gesprächspartnern gesucht und gefragt, warum gehen eigentlich nicht die Studenten zu Millionen auf die Straße? Und dann hieß es auch, tun Briten nicht.
Nein, natürlich. Das kommt noch erschwerend hinzu, dass die Briten sowieso nicht die Neigung haben, dazu zu protestieren. Also ich glaube, das eine ist, warum wird Boris Johnson trotz Lügen gewählt? Das ist ein Populismusproblem. Das andere ist, warum protestieren die Briten nicht? Weil Briten nicht protestieren. Weil Briten, also das sieht man in jedem Zug Englands, dass die unendlich viel unpünktlicher sind als die deutschen Züge. Alles geht schief und die Briten sitzen da und verziehen keine Miene. Und in Deutschland, wenn man im Vergleich, die Leute in Deutschland fangen ja schon an zu motzen, wenn sie das Ticket nur kaufen. Das heißt, es gibt in Deutschland, glaube ich, eine Neigung eher zum Beschweren und zum, was man Wutbürger nennen kann, die ganz schrecklich sein kann, die aber in manchen politischen Kontexten einen Vorteil hat, wie zum Beispiel bei den Studiengebühren. Und die Engländer ertragen und dulden und stiff upper lip and mustn't grumble, mustn't complain. Und das spielt natürlich diesem Staat jetzt sehr in die Hände.
Jetzt haben wir über Ihr Buch gesprochen, Nele Polacek, als wäre es ein reißender Abriss sozusagen dieses elitären Systems. Und es ist ja eigentlich aber ein Liebesbrief. Die vielen schönen Seiten, die Sie vermissen und die Sie toll fanden, die konnten wir jetzt leider nicht ansprechen. Aber vielleicht doch noch die Frage, Sie sind dort, waren mehrere Jahre dann dort, haben sogar promoviert, Frau Dr. Polacek. Was vermissen Sie denn am meisten, wenn Sie jetzt wieder in Deutschland sind und wenn Sie an Ihr geliebtes Oxbridge denken?
Also klar, die üblichen Sachen, Humor und Afternoon Tea und Kultur und Literatur und so weiter und so fort. Und dann noch was anderes, das nenne ich im Buch Kindness. Also so eine menschliche Wärme und Güte, dass man eine gewisse Toleranz und Offenheit und Neugier auf den anderen hat. Was natürlich an so einem Ort wie Oxbridge, also so an Orten wie Oxbridge besonders auffällt, weil da so viele verschiedene Kulturen aufeinander kommen und man trotzdem das Gefühl hat, alle versuchen immer noch eine Sekunde zu warten und noch mal eine Sekunde nachzudenken, was der andere will, warum er so handelt, wie er handelt und ob man nicht vielleicht doch helfen kann, doch eine Ausnahme machen kann, doch füreinander da sein kann. Und das ist schon sehr, sehr schön.
Nele Polacek im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Alles Gute für Sie, Frau Polacek.
Dankeschön.
Und Dear Oxbridge, der Liebesbrief an England von Nele Polacek, ist jetzt im Galliani Verlag erschienen. 240 Seiten der Umfang, 16 Euro der Preis. Und apropos Oxford und Cambridge, nachher werden wir noch einen Song von Madness hören und analysieren. Da geht es nämlich genau dort um das elitäre Bildungssystem. Kennen Sie noch den Ausdruck, setz mal deinen Friedrich Wilhelm drunter? Diese Redewendung, wenn man irgendwo unterschreiben soll, sie entstammt der Zeit des alten Preußenkönigs und es gibt ein interessantes amerikanisches Pendant dazu. Put your John Hancock here. Den Namen kennen wir kaum noch. Es war ein Politiker und Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776. Und dieser John Hancock nun hat das so schön und kunstvoll gemacht, dass man seinen Geburtstag heute, den 23. Januar, zum Tag der internationalen Schönschrift ausrief. So, und Sie denken jetzt vielleicht, oh je, da ducke ich mich gleich weg bei meiner Sauklaue. Und wer schreibt heutzutage überhaupt noch mit der Hand und dann richtig schön? Cornelia Wickauf, stellt uns jemand vor.
Zugegeben, auch er tippt viele Stunden am Tag, statt mit der Hand zu schreiben.
Also ich arbeite die ganze Zeit nur digital mit Tastatur und weil ich ja Informatik studiere.
Hayan Hilal absolviert in Aachen sein Masterstudium. Sein Forschungsthema ist die künstliche Intelligenz, aber seine zweite Leidenschaft ist die Kunst der Schönschrift. Hayan Hilal malt regelrecht mit Worten, macht aus Zitaten handschriftliche Kunstwerke. Mal lässt er Buchstaben wie Blumenranken sprießen, mal ähneln sie Tänzern, die über das Papier wirbeln. Sein Talent liege wohl in der Familie, sagt der gebürtige Syrer.
Mein Urgroßvater war eigentlich ein bekannter Kalligraf und er starb, als ich 10 Jahre alt war. Und mein Vater hat alle seine Stifte und Werke geerbt und die Stifte waren bei uns zu Hause. Und dann wollte ich so sehen, was kann man damit machen und so.
Mit den alten Federn, schwarzer Tinte und Papier setzt sich der Junge anfangs vor den Fernseher. Im syrischen Programm läuft damals eine eigene Sendereihe zur arabischen Schönschrift. Kalligraphie ist im Nahen Osten lebendiges Kulturerbe, mit dem schon Kinder vertraut gemacht werden.
Irgendwie habe ich nur nachgemacht und da fanden die Leute das sehr schön. Also ich habe eigentlich so richtig nach den Regeln von klassischen Schriften geschrieben.
Besser als jeder andere in seinem Alter, wie sich bei der syrischen Kalligraphie-Olympiade herausstellt, als Hayan 12 Jahre alt ist.
Ich habe gewonnen.
Der Urgroßvater wäre sicher stolz gewesen. Dessen alte Schreibfedern hat der 26-Jährige längst gegen moderne Tuschestifte getauscht. Konzentriert beugt sich Hayan Hilal über das Papier, schreibt Buchstaben wie Wellen, wenn die Worte eines Dichters nur so fließen, bleibt aber dennoch unglaublich exakt, die Linienführung parallel.
Um das zu machen, muss ich eigentlich die ganze Zeit darauf achten, dass der Winkel, in dem ich den Stift halte, auch richtig ist. Ansonsten sieht das völlig anders aus.
Bei einem Kulturabend der syrischen Studentenschaft in Aachen zeigt Hayan Helal eine Auswahl seiner Werke. Bei einer muslimischen Kommilitonin weckt das Heimatgefühle.
Eigentlich in unseren Häusern meistens hängen wir sogar ähnliche Bilder. Und wir sehen das auch im Koran.
Tatsächlich ist die Entwicklung der arabischen Kalligraphie, in der Schrift zu Bilderkunst wird, eng mit der Geschichte des Islam verbunden, bestätigt Hayan Helal, der selbst aus einer nicht-muslimischen Familie stammt.
Genau, im Islam gibt es Bilderverbot und deshalb haben sie diese Schriften entwickelt. Man konnte zum Beispiel nur das Wort Allah schreiben, aber so schön nur das Wort Allah. Das ist schon ein Kunstwerk. Und also ich habe immer gefragt, meine Mutter oder mein Vater, was soll ich schreiben? Und dann haben sie mir immer so Gedichte von Mahmoud Darwish oder andere bekannte Dichter aus der arabischen Welt. Und die Texte waren niemals religiös für mich. Aber ich habe kein Problem, Koran zu schreiben. Also das finde ich auch wunderschön. Nur wichtig ist, dass ich eine Idee habe. Und ich habe so immer auch so Ideen, die versteckt sind.
Auch Betrachter, die nicht Arabisch sprechen, sollen den Inhalt erahnen. So zitiert Hayan Helal ein altes Gedicht, das ein typisches Haus in Damaskus beschreibt, in der quadratischen Kufi-Schrift. Die Absätze hat er dabei so gestaltet, dass sie wie die Bausteine des Hauses wirken. In anderen Werken haben sie stattdessen überraschend die Punkte über den Buchstaben von ihren üblichen Plätzen entfernt und ganz woanders versammelt.
Für mich ist das so wie die syrischen Flüchtlinge, die ihr Land verlassen haben und irgendwo anders stehen. Da meine ich immer, dass auch wenn Syrer nicht in Syrien sind, aber alle zusammen sind schön.
Durch sein Studium in Deutschland hat Hayan Helal auch damit begonnen, alte europäische Handschriften zu studieren. Er schreibt jetzt auch Zitate in lateinischer Schrift und gestaltet die farblichen Hintergründe durchaus auch mal am Computer. Eine Kalligraphie wirkt wie ein leerer Bilderrahmen, beinhaltet aber im Rahmen selbst die Worte der Musiklegende Frank Zappa.
Da hat Frank Zappa gesagt, dass das Wichtigste in der Kunst ist der Rahmen. Und dann habe ich das eigentlich als Rahmen geschrieben. Und deshalb habe ich das eigentlich gemacht, weil ich da eine schöne Idee gefunden habe.
Hayan Helal, der Kalligraph aus Aachen. Heute bei uns zum Tag der Schönschrift.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt rebellische Künstlerinnen kennenlernen werden. Aus dem Buch einer Künstlerin, denn das ist die britische Autorin Carrie Herbert auch selbst, Rebel Artists. 15 Malerinnen, die es der Welt gezeigt haben, heißt der Band in deutscher Übersetzung. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat das Buch gelesen, sie ist im Studio. Solche Sammelbücher, Kim, über bedeutende Frauen, die gibt es ja doch schon zuhauf. Ist das ein besonderes hier?
Ja. Also zum einen gibt es solche Bücher zuhauf, das ist richtig, aber dieses hier ist wirklich ein Buch, das mag man sofort. Also ich finde schon, wenn man das auspackt, hat man gleich einen Bezug dazu. Das liegt einmal an dieser ästhetischen Gestaltung. Das hat ein kräftiges orangefarbenes Cover. Auf dem Cover drauf ist dann die fabelhafte Frida Kahlo, in deren dunklen Haaren sich dann bunte Blumenblüten reingeflochten sind und leuchten. Und das macht einfach so richtig Lust und das wirklich zu Recht, denn jede der Geschichte der hier vorgestellten 15 Künstlerinnen ist wirklich beeindruckend. Und das nicht nur, weil die Frauen es zu einer Zeit zu Ruhm brachten, als Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung eben nur Hausfrau oder Mutter sein durften, sondern weil es einfach wirklich auch toll erzählte Geschichten sind.
Wer sind denn diese Frauen? Ich meine, Frida Kahlo, die kennt man nun, die kennen alle, aber da sind eine Menge noch dabei, die deren Namen mir gar nichts sagten.
Genau, das ist das ganz Großartige. Frida Kahlo, die darf nicht fehlen. Das ist auch manchmal so ein bisschen ermüdend, gebe ich zu, aber sie ist einfach die Ikone, die da so steht für diese starken Frauen, die es zu was gebracht haben. Und tatsächlich hat Carrie Herbert ihren Blick ganz weit geworfen. Sie stellt hier 15 Künstlerinnen aus der ganzen Welt vor. Da gehören dann die Afroamerikanerin Corita Kenzu, die machte Pop-Art, die japanische Malerin Yayoi Kusama, die ist dabei, oder die deutsche Dadaistin Hannah Höch oder Tove Jansson, die Schöpferin von den Mummies, oder Georgina O'Keeffe, also ich könnte hier jetzt weitere Zahlen, Namen aufzählen. Die haben es alle zu Weltruhm gebracht, in unterschiedlichen Formen und Farben, mit unterschiedlichen Arten der Kunst. Und das macht ist wirklich sehr beeindruckt, weil es zeigt, Kunst ist anders, aber irgendwie kann man mit Kunst auch was bewegen und was schaffen.
Und diese jetzt aber noch gar nicht so bekannten, wie haben die es denn der Welt
gezeigt. Wird das auch deutlich?
Ja, weil sie es alle nicht leicht hatten, aus unterschiedlichen Gründen. Also Frida Kahlo, das ist vielleicht das Bekannteste, die war ja gesundheitlich sehr stark eingeschwächt. Die hatte Kinderlähmung mit 6 Jahren, hat da zeitlebens ein dünnes Bein zurückbehalten, das ihr das Laufen schwer gemacht hat. Dann hatte sie einen Verkehrsunfall, der ihre Wirbelsäule nochmal ganz stark verletzt. Also die hatte zeitlebens große Schmerzen. Oder die Inuit-Künstlerin Yeno Yak-Yahua, die hat 6 ihrer 11 Kinder verloren. Das finde ich schon auch ganz beeindruckend, dass man da überhaupt Kraft hat für was anderes. Tove Janssons, die musste ihre Liebe zu ihrer Freundin verstecken. Oder Corita Kent, die war ursächlich Nonne und die durfte das dann nicht weitermachen, weil den Kirchenoberen ihre Kunst einfach viel zu politisch war. Oder die Japanerin Yayoi Kusama, die litt unter Halluzinationen und ganz starken Ängsten, wurde behandelt, lag im Krankenhaus und hat es trotzdem geschafft, weiter ihre Kunst zu machen und auch dafür zu sorgen, dass sie bekannt wird.
Mhm. Weibliche Kunst wurde über Jahrhunderte, kann man sagen, von der männlichen verdrängt und dominiert. Ist das auch ein Buch über Emanzipation von dieser Dominanz männlicher Kunst?
Also es kommt gar nicht so direkt vor. Also es wird nicht so gesagt, wie sehr die Frauen gegen Männer gekämpft haben, aber es wird schon indirekt in den Texten deutlich klar, es gab immer Männer, die das sozusagen dominiert haben, dieses ganze Gewerbe. Und diese Frauen haben es eben gezeigt, dadurch, dass sie es trotzdem geschafft haben, großartige Kunst zu schaffen, die dann auch wahrgenommen wurde. Also viele der Künstlerinnen, die in diesem Buch versammelt sind, die hängen heute in den großen Museen. Es gibt da eine Künstlerin, eine Inuit, die hat es geschafft, mit 80 Jahren überhaupt erst anzufangen zu malen. Die hat 3000 Bilder gemalt. Das sind wahnsinnige Bilder mit großen, braunen, gelben, weißen Streifen, die sich zu einem unentwirrbaren Labyrinth ein und die stehen dann für die Suche nach Wasser in Australien, was eben für die Aborigines schwer war. Und die hat mit diesen Bildern nicht nur ihren Stamm ernährt, sondern sie hat eben auch überhaupt gezeigt, es gibt hier Kunst von Aborigines und damit hat sie was für ihren Volksstamm getan. Und das erzählt dieses Buch einfach sehr eindringlich.
Jetzt haben Sie schon das Optische, die Bilder erwähnt, Kim Kindermann. Carrie Herbert ist ja auch als Künstlerin, als Illustratorin bekannt. Hört sich nach einer tollen Lektüre an, aber ist es wahrscheinlich auch ein schönes Buch?
Es ist einfach ein schönes Buch, weil sie hat jede der Frauen auch porträtiert. Das ist, dass die Geschichten sind immer so aufgemacht, die sind 3 Doppelseiten lang. Das fängt dann an mit einer kleinen Einführung zu der jeweiligen Frau. Und dann ist ein schönes Bild von ihr zu sehen. Das ist eben gemalt worden für dieses Buch. Aber was ich wirklich nochmal sagen muss, diese Porträts, die wirken wie der Blick ins Innere dieser Frauen. Das ist ganz großartig. Es ist fast so, als würde man eine Tagebuchseite dieser Frauen selbst lesen. Das hat Carrie Herbert wirklich wahnsinnig gut hingekriegt. Das ist assoziativ, das ist berührend und mitreißend und hat so einen Sog, dass man wirklich denkt, wow, warum kannte ich diese Frau bisher noch nicht? Und man möchte sie kennenlernen. Und das ist wirklich in diese 3 Doppelseiten gepackt. Das ist unglaublich. Und in diesem Buch steckt einfach so viel drin, das einfach Lust macht, das inspirierend ist, weil eben jede dieser Künstlerinnen andere Kunst gemacht hat, was auch zeigt, Kunst ist so vielseitig und man kann eigentlich gar nicht sagen, das ist Kunst und das ist Kunst, sondern das Buch zeigt, sei wild, sei frei, sei was du willst und insofern verzeihe ich der Macherin auch, dass sie eine kleine dreiste Anleihe gemacht hat bei Rebel Girls, das ist ja nämlich die Urmutter all dieser Bücher, schwamm drüber, das Buch ist einfach der Knaller.
Dankeschön. Kim Kindermann über Rebel Artists, 15 Malerinnen, die es der Welt gezeigt haben. Das Buch von Carrie Herbert aus dem Englischen, übersetzt von Frank Sievers, bei C.A. Beck veröffentlicht mit 144 Seiten für 18 Euro. Diese Angaben, auch die Besprechung von Kim Kindermann, die schlagen Sie schnell nach im Internet auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir bleiben musikalisch, wenn jetzt unsere Autorin Gesa Ufer wieder Musik liest hier in der Lesart. Und zwar einen ganz neuen Song von Madness, der perfekt zu unserem Gespräch vorhin mit Nele Polacek passt. Denn es geht um Oxford und das elitäre britische Bildungssystem in Bullington Boys. Gesa Ufer hat sich den Song angehört.
Lautmalerisch passt der Name perfekt. To bully, das bedeutet im Englischen jemanden piesacken, quälen, mobben. Und genau dafür steht der super elitäre Oxforder Bullington Club und natürlich fürs Saufen, Randalieren und Prügeln. 1780 als Jagd- und Cricket-Club gegründet, gehörte der rein männlichen Tischgesellschaft bereits der skandalumwitterte Graf Gottfried von Bismarck an, aber auch der Premierminister AD David Cameron, sein Schatzmeister George Osborne, der ehemalige polnische Verteidigungs- und Außenminister Radoslaw Sikorski und, last but not least, Premierminister Boris Johnson. Und auf den haben sich Madness besonders eingeschossen. It's not a pretty sight, the lads are out tonight. They long to give their all, with backs against Auch wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn ehemalige Mitglieder inzwischen medienwirksam Reue zeigen und die Zahl der Aktiven angeblich inzwischen auf eine Handvoll zusammengeschrumpft ist, der Spirit des Clubs lebt laut Madness unvermindert fort. The gang's gone off my ship. And sure they'll let it rip. You'll have to ever go. Die Berichte über diese Comedy-Horrorshow-Clubnächte sind vielfach dokumentiert. Die Männer vom Bullington zerlegten bereits Pubs, prügelten sich und tranken bis zum Koma. Schäden wurden gewöhnlich bar beglichen. Literarisch verarbeitet hat den Bullington Club unter anderem der britische Autor Evelyn Waugh in seinem Roman Verfall und Niedergang. Ein anständiger Held wird darin für die Randale des Clubs verantwortlich gemacht und deshalb von der Universität geworfen. Bei der Darstellung der Gewaltexzesse hat Waugh angeblich noch maßlos untertrieben. Deutlicher wird da schon der Film The Riot Club von 2014 der Regisseurin Lone Scherfig, in dem die Besäufnisse und schrägen Aufnahmeriten einer Oxforder Studentengruppe unfassbar brutal eskalieren. In Deutschland liefern Takis Würgers Roman Der Club und auch Nele Polacek's Ende dieser Woche erscheinendes Buch Goodbye Oxbridge eindrucksvolle Milieustudien der Clubkaste. Motto: Wir sind die wenigen Auserwählten und wir kommen durch. Seit über 40 Jahren singen die Working Class Heroes von Madness gegen die soziale Schieflage im Königreich an. In diesem Fall besonders die Schieflage, die seit Jahrhunderten durch das englische Bildungssystem zementiert wird. Es sind vor allem die Reichen und Mächtigen, die seit Generationen die Internate von Eton, Winchester und Harrow durchlaufen, später dann die Universitäten von Oxford und Cambridge. Anders als bei den kontinentalen Eliten rüttelte nie eine Revolution dieses System durch. 19 der insgesamt 54 britischen Premierminister gingen zum Beispiel in Eton zur Schule. Wir sind die Kanzlerbrigade, singen Madness ironisch und leider ist hier oben kein Platz für euch. Geht ihr zurück in eure Ausbeuterbetriebe. Für die Band steht fest, dass die dekadenznobistische Elite die Schuld am Niedergang Großbritanniens trägt. Madness prophezeien den Ausverkauf ihres Landes bis zum völligen Kollaps. Ihr fröhlicher Popsong, ein Totentanz.
Gesa Ufer hat Bullington Boys gelesen, die ganz neue Single von Madness.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.